Die stille Steuer, warum der Staat Inflation nicht bekämpfen will. Stell dir vor, du sitzt mit deinem Vater oder deiner Mutter am Küchentisch und sie sagt dir, leg Geld zurück, sparen lohnt sich. Das war ein guter Rat, jahrzehntelang. Aber heute ist etwas kaputt. Und in Folge 12 haben wir darüber gesprochen, was das ist. Ich habe aufgezeigt, warum dein Kontostand stabil aussehen kann und du trotzdem ärmer wirst. Leise, unsichtbar, Jahr für Jahr. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute stellen wir die unbequeme Frage dahinter. Warum wird das nicht geändert? Warum wird Inflation nicht einfach abgestellt? Hat denn irgendjemand ein Interesse daran, dass es so bleibt, wie es ist? Und dieser jemand, das ist das Thema heute. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis, der mir wichtig ist. Ihr werdet gleich eine zweite Stimme hören, eine sogenannte Expertin. Ich möchte ehrlich mit euch sein, das ist eine KI-Stimme. Ich nutze sie, um komplexe Zusammenhänge klar und strukturiert zu erklären und um für euch den Podcast nicht ganz so monoton zu machen. Die Inhalte recherchiere und prüfe ich selbst. Ich stehe für jeden Satz, den ihr hört. Warum mache ich das? Weil ein gutes Werkzeug gute Arbeit erleichtert. Weil es somit für euch weniger monoton wird. Und weil ich finde, ihr habt ein Recht, das zu wissen. Ich bin dein Host Tom. Willkommen zu Bald in Bitcoin. Digitales Geld für analog Geborene, Folge 13. Der Staat und seine Schulden. Fangen wir mit einer Zahl an. Deutschland hat aktuell Staatsschulden von über 2,5 Billionen Euro. Ich habe das mal kurz aufgeschrieben, damit du siehst, wie das aussieht. 2,5 Billionen Euro. 2.500 Milliarden. Um das zu veranschaulichen, nehmen wir einmal an, es handele sich um Sekunden, die wir in der Zeit zurückgehen. Denn unser Gehirn kann mit so großen Zahlen nicht so gut umgehen und arbeiten. Wenn man von heute 2,5 Milliarden zurückgeht in der Zeit, wären das circa 79 Jahre. Man landet also im Jahr 1947. Geht man 2,5 Billionen Sekunden zurück, der Zahl in Euro, die der heutigen Staatsverschuldung entspricht, sind das 79.220 Jahre. Der Homo sapiens ist in dieser Zeit aus Afrika ausgewandert. Da stellt sich die Frage, wie kommt ein Staat zu so vielen Schulden? Ganz einfach, er gibt mehr aus, als er einnimmt. Immer wieder und das über Jahrzehnte. Für Krisen, für Sozialprogramme, für Renten, für Infrastruktur. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wird man diese Schulden wieder los? Ich habe dazu unseren Experten gefragt.
Es gibt im Wesentlichen drei Wege, wie ein Staat mit hohen Schulden umgehen kann. Der erste Weg: Zurückzahlen. Das klingt logisch, ist bei dieser Größenordnung aber kaum realistisch. Denn dafür müsste der Staat über viele Jahre mehr einnehmen als ausgeben. Das nennt man Haushaltsüberschuss. Bedeutet, der Staat hat am Ende des Jahres mehr Geld übrig, als er ausgegeben hat. Deutschland hat das zuletzt zwischen 2014 und 2019 geschafft, aber nur in kleinem Maßstab. Der zweite Weg, Staatsbankrott. Das bedeutet, der Staat erklärt offiziell, seine Schulden nicht zurückzahlen zu können. Das hat historisch immer zu massivem Vertrauensverlust geführt. Wirtschaftliche Zusammenbrüche, soziale Unruhen. Kein Politiker will das verantworten. Und dann gibt es den dritten Weg. Den stillen Weg. Den Weg, den Staaten historisch immer wieder bevorzugt haben. Inflation.
Inflation also als Lösung für Staatsschulden. Das klingt abstrakt. Lass mich das in ein Bild übersetzen. Stell dir vor, du leihst dir heute 100.000 Euro. Du musst diese Summe in 20 Jahren zurückzahlen. Nicht mehr, nicht weniger. Genau 100.000 Euro. Jetzt gibt es in diesen 20 Jahren jedes Jahr 3% Inflation. Was passiert? Die Zahl auf dem Papier bleibt gleich. 100.000 Euro. Aber was diese 100.000 Euro kaufen können, das schrumpft. Nach 20 Jahren sind diese 100.000 Euro in Kaufkraft gerechnet nur noch etwa 55.000 Euro wert. Du zahlst dieselbe Zahl zurück, aber dein Gläubiger, also der, dem du das Geld schuldest, bekommt real fast die Hälfte weniger. Und das genau passiert mit Staatsschulden. Der Staat zahlt dieselbe Zahl zurück, aber in entwertetem Geld. Still, ohne Aufhebens, ohne dass irgendjemand offiziell Nein sagen könnte.
Dieses Prinzip hat einen Namen in der Wirtschaftswissenschaft. Es heißt finanzielle Repression. Der Staat drückt den realen Wert seiner Schulden nach unten, indem er Inflation zulässt oder fördert, auf Kosten der Sparer. Das ist keine Verschwörungstheorie. Es ist ein in der Wirtschaftsliteratur gut dokumentiertes Phänomen. Die Ökonominnen Carmen Reinhardt und Behlens Brandscher haben in einer viel zitierten Studie gezeigt, nach dem Zweiten Weltkrieg haben westliche Staaten ihre enormen Kriegsschulden zu einem großen Teil genau so abgebaut. Durch jahrelange niedrige Zinsen kombiniert mit moderater Inflation. Der Sparer hat die Rechnung bezahlt, ohne es zu merken.
Wer zahlt wirklich? Wer zahlt die Rechnung? Das ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt. Denn irgendjemand muss ja auf der Verliererseite stehen. Wenn der Staat durch Inflation gewinnt, wer verliert dann? Die kurze Antwort: Wer spart, zahlt.
Das lässt sich sehr konkret zeigen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du hast 50.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Dein Zinssatz beträgt 2% pro Jahr. Die Inflation liegt bei 3% pro Jahr. Nach einem Jahr hast du nominal, also in Euro, 51.000 Euro. Das sieht nach einem Gewinn aus. Aber in Wirklichkeit? Die Inflation hat deine Kaufkraft um 3% gesenkt. Dein Guthaben ist zwar größer, aber was du dir dafür kaufen kannst, ist weniger. Der sogenannte Realzins, das ist der tatsächliche Ertrag nach Abzug der Inflation, ist negativ. Minus 1% in diesem Beispiel. Du hast das Gefühl gewonnen, aber du hast verloren.
Und das passiert nicht einmal. Das passiert jedes Jahr. Über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Wer sein ganzes Berufsleben brav gespart hat und das Geld auf dem Konto oder Sparbuch liegen hatte, der hat in dieser Zeit still und leise Kaufkraft aufgegeben. Nicht an einen Dieb, nicht durch einen Crash, sondern durch ein System, das genau so aufgebaut ist. Das nenne ich auch die stille Steuer. Und das Heimtückische daran: Du wirst nicht gefragt. Kein Formular, kein Brief und kein Bescheid. Dein Kontostand sinkt nicht. Aber das, was du dir davon kaufen kannst, das tut es.
Es gibt noch eine weitere Dimension, die oft übersehen wird. Diese stille Steuer trifft nicht alle gleich. Sie trifft vor allem Menschen mit normalen Ersparnissen. Also Menschen, die ihr Geld auf Konten, Sparbüchern oder in Lebensversicherungen haben. Wer hingegen Vermögen in Sachwerten hält, also in Dingen mit echtem materiellem Wert, die nicht beliebig vermehrbar sind, wie Immobilien, Aktien oder Rohstoffe, der ist deutlich besser geschützt. Denn Sachwerte steigen mit der Inflation tendenziell im Wert. Geld auf dem Konto nicht. Das ist kein Geheimwissen. Es ist das, was vermögende Familien seit Generationen wissen und praktizieren. Es wurde nur nie laut gesagt.
Warum die Zentralbanken mitspielen, also in Europa die EZB, die Europäische Zentralbank? Jetzt könnte man sagen, gut, der Staat hat ein Interesse an Inflation. Aber es gibt doch die Europäische Zentralbank, die EZB. Die soll doch für Stabilität sorgen. Die soll Inflation kontrollieren. Stimmt. Und jetzt kommt der Teil, der mich persönlich am meisten zum Nachdenken gebracht hat.
Die Europäische Zentralbank hat ein offizielles Inflationsziel. Und dieses Ziel lautet 2% Inflation pro Jahr. Nicht null, nicht so wenig wie möglich, nicht Inflation vermeiden, sondern 2% anstreben. Dauerhaft. Die offizielle Begründung dafür ist wirtschaftlich nachvollziehbar. Ein bisschen Inflation hält die Wirtschaft in Bewegung. Wenn Geld morgen weniger wert ist als heute, kaufen Menschen und Unternehmen lieber heute. Das kurbelt die Wirtschaft an. Außerdem gibt es einen technischen Puffer. Bei Nullinflation besteht die Gefahr einer Deflation. Deflation bedeutet, die Preise fallen. Das klingt gut, führt aber dazu, dass Menschen Käufe aufschieben, weil es morgen noch günstiger sein könnte. Das kann eine Wirtschaft lähmen. Diese Argumente sind real, aber sie sind nicht die ganze Geschichte.
Und was ist denn die ganze Geschichte?
Bei dauerhaft 2% Inflation verliert Geld auf einem Konto über 35 Jahre etwa die Hälfte seiner Kaufkraft. Und Staatsschulden tun dasselbe. Das Inflationsziel der EZB ist also gleichzeitig ein Entwertungsziel für Schulden. Das bedeutet nicht, dass die EZB im Auftrag von Regierungen handelt. Zentralbanken sind formal unabhängig. Aber die Interessen überlappen sich. Und das Ergebnis ist dasselbe. Inflation ist systemisch eingebaut. Nicht als Fehler, als Ziel.
Lass mich das noch einmal in einfache Worte fassen. Das System, in dem wir leben, ist so aufgebaut, dass Geld auf dem Konto Jahr für Jahr weniger wird. Das ist keine Panne, sondern das ist der Plan. Und wer das versteht, der schaut auf sein Erspartes mit anderen Augen. Was hat Bitcoin damit zu tun? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für viele von euch der Grund ist, diesen Podcast zu hören. Nämlich, was bedeutet das für mich? Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, es geht heute nicht um Kursgewinne, es geht nicht darum, schnell reich zu werden. Es geht um eine grundsätzlichere Frage. Was ist eigentlich eine vernünftige Antwort auf das, was wir gerade besprochen haben? Generell kann man sagen, die Antwort darauf sind Anlagen, wie zum Beispiel Bitcoin, aber auch Gold, Edelmetalle und Immobilien. Kommen wir zum Bitcoin.
Bitcoin wurde 2009 veröffentlicht, direkt nach der großen Finanzkrise von 2008. Das war kein Zufall. Der anonyme Erfinder, bekannt unter dem Namen Satoshi Nakamoto, hat im sogenannten White Paper, das ist das ursprüngliche Grundlagendokument von Bitcoin, ein System beschrieben, das ohne Zentralbanken und Regierungen auskommt. Das Kernmerkmal, das uns hier interessiert, ist folgendes: Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Das steht im Code, unveränderlich. Keine Regierung kann mehr davon drucken. Keine Zentralbank kann die Menge ausweiten. Kein Politiker kann beschließen, das zu ändern. In einer Welt, in der Geld beliebig vermehrt werden kann, ist Bitcoin mengenmäßig begrenzt.
Das ist der Kern. Euro kann die EZB in beliebiger Menge schaffen. Das ist in Krisenzeiten auch ihr Werkzeug. Sie nennen es Quantitative Easing. Die Zentralbank kauft Wertpapiere auf und schafft damit neues Geld, das in die Wirtschaft fließt. Das hat Vor- und Nachteile. Krisen wurden damit abgefedert, aber die Geldmenge wurde ausgeweitet. Und mehr Geld bei gleicher Menge an Gütern, das bedeutet, jeder Euro wird ein bisschen weniger wert. Bei Bitcoin kann das nicht passieren. Die Menge ist festgelegt. Für immer. Und da ist auch ein Vorteil von Bitcoin gegenüber Gold, denn jedes Jahr wird neues Gold geschürft und damit weitet sich die Menge im Laufe der Zeit aus. Für manche Menschen ist das der Grund, warum sie Bitcoin als Wertspeicher betrachten. Nicht als Zockerinstrument, nicht als schnellen Gewinn, sondern als Versuch, Kaufkraft über die Zeit zu erhalten. Ob das funktioniert, das schauen wir uns in einer eigenen Folge an. Denn das verdient mehr als ein paar Minuten.
Was sich heute schon sagen lässt, Bitcoin stellt eine Frage, die das bestehende System nicht stellen will. Was passiert mit Geld, wenn es nicht vermehrt werden kann? Das ist keine einfache Frage und es gibt keine einfache Antwort. Aber es ist eine Frage, die jeden angeht, der über seinen finanziellen Schutz nachdenkt.
Gut, kommen wir nun zum Schluss. Was nehmen wir heute mit? Erstens, Staaten haben gigantische Schulden und Inflation ist ein bewährtes und ein bewusst eingesetztes Mittel, um deren realen Wert zu senken. Zweitens, wer spart, zahlt die Rechnung. Nicht sichtbar, nicht laut, aber real. Das ist die stille Steuer. Drittens, das Inflationsziel von 2% ist keine zufällige Zahl. Es ist eine politische Entscheidung mit Konsequenzen für jeden, der Geld auf dem Konto hat. Und viertens, Bitcoin ist unter anderem als direkte Antwort auf dieses System entstanden. Ob es die richtige Antwort ist, das ist eine Frage, die du selbst beantworten musst. Ich gebe hier keine Empfehlung, ich gebe Wissen. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, teile sie mit einem Freund, einem Geschwisterteil, einem Elternteil. Denn dieses Wissen verändert, wie man Geld betrachtet. Und das ist ein Geschenk. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 30. Mai gebe ich einen Vor-Ort-Kurs. Bitcoin für Einsteiger, digitales Geld für analog Geborene. Kein Trading, kein Hype. Einfach nur ein ruhiger und verständlicher Einstieg. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig. Und denk daran, wer das System versteht, kann sich besser darin bewegen.